Ich habe die Woche eine lustige Begebenheit gehabt. Ich war beim Bäcker und oder bei der Bäckerin. Und ich habe ihr gesagt, ich würde gerne zweimal unser Lieblingsbrot kaufen. Das ist dieser kleine Bäcker beim Rewe bei uns in Reppenstedt. Die haben immer montags, mittwochs und freitags Dinkelzwerge, also ein kleines Dinkelbrot. Und meine Frau und ich, wir lieben dieses Brot so sehr, wir können also ohne Probleme eins am Tag essen, ein ganzes, also gar kein Problem, zwei vielleicht. Und ich sage das so, das sind unsere absoluten Lieblingsbrote, haben Sie da gerade welche? Und wenn ja, welche, die mit Sonnenblumenkernen oder die mit Kürbiskernen? Und dann sagt sie, echt, das ist so gut? Ich sage, ja, das ist sehr gut. Und dann fängt sie plötzlich an zu lachen. Und ich frage, was ist da los? Und sagt, ich darf es eigentlich gar keinem sagen, aber ich mag kein Brot. So, und ich fand das so lustig, sie ist Bäckerin und arbeitet da und sagt, also Brötchen ja, aber Brot, ah nee. Ja. So Situationen, wo irgendwie was nicht zusammenpasst. Ne? Also, eine Freundin von uns ist Konditorin so, und hat eine Mehlallergie. Wie geht das zusammen? Wenn ich sowas mitkriege, dann denke ich mir, wie kann das sein? Wie kann das funktionieren? Wie kann man diese Spannung, die diese Geschichte oder dieser Zusammenhang irgendwie aufwirft, wie kann man das irgendwie lösen? Ich habe es mir als kurzen Aufhänger eigentlich nur gedacht, um euch mit hineinzunehmen in die Spannung, die ein Text für mich aufwirft und vielleicht für euch, wenn ihr ihn hört. Ihr Lieben, stellt euch vor, Jerusalem vor 2000 Jahren, vor gut 2000 Jahren. Und wir sind so wie jetzt, ungefähr eine Woche vor Ostern, also eine Woche vor dem Passafest. Und die Straßen sind voll. Von überall her, aus dem ganzen Land strömen sie alle nach Jerusalem, schon Tage vorher, um bei diesem Fest dabei sein zu können. Ja, Josephus, der berühmte jüdische Historiker, der hat geschätzt, dass damals etwa über 2 Millionen Menschen in Jerusalem gewesen sein mussten. Die Gassen waren voll. Ein buntes Treiben. Überall sind die Händler, die ihre Waren verkaufen und die Leute, die sich auf die Festlichkeiten vorbereiten. Und dann hört man, dass sogar Pontius Pilatus selbst, der große Statthalter aus Caesarea angereist kommen soll, beim großen Gefolge, ein Riesentrubel. Und mitten in all diesem Stress, in diesen Vorbereitungen, in diesem Gewimmel in den Straßen und Gassen, kommt plötzlich die Kunde auf. Jesus, dieser Wanderprediger, kommt auch. Ihr Lieben, holt eure Bibeln raus für das, was ich mit euch gemeinsam lesen mag. Es steht in allen vier Evangelien, ich mag mit euch gerne nach Johannes lesen. Johannes Kapitel 12. Die Begebenheit des Einzugs Jesu in Jerusalem. Eine Woche vor seinem Tod. Johannes Kapitel 12, ab Vers 12. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, da nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen, Hosianna, gelobt sei der, der kommt, in den Namen des Herrn, der König von Israel. Ihr Lieben, ich weiß nicht, was passieren müsste, damit Leute wie wir auf die Straße gehen würden. Was müsste passieren, damit wir jetzt irgendwie auf die Straße gehen würden raus? Also wenn jetzt hier unten auf einmal so ein Getose wäre, weil irgendwie die Kanuten hier fahren würden, das würde uns noch nicht von unseren Plätzen irgendwie hervorlocken, ne? Und wenn Sie sagen würden, da unten gibt es kostenlose Limo, was würde uns irgendwie aus der Reserve locken, dass wir runterlaufen würden? Hosianna schreien sie, gelobt sei, der da kommt in den Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und der ritt darauf, wie geschrieben steht, in Sacharja 9, Vers 9, fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so mit ihm getan hatte. Das Volk aber, das bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, das rühmte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Also wenn ihr mitkriegen würdet, hier in Lüneburg wäre jemand von den Toten auferweckt worden, würden wir dann rausgehen? Auch noch nicht? Also wir Adventisten sind da manchmal echt ein bisschen schwer zu knacken, oder? Ich habe manchmal die Vermutung, wenn Jesus jetzt wiederkommen würde, würden wir hier noch festsitzen. Wer weiß. Die Leute gingen ihm nach, weil sie hörten, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Alle Welt läuft ihm nach. Und manchmal, wenn ich diesen Text lese, dann würde ich mir wünschen, ich könnte diesen Text so lesen, als ob ich noch niemals etwas über Jesus gehört hätte. Als ob ich keine Ahnung hätte davon, was vorher alles gewesen ist und was danach alles noch kommen wird. Denn dann würde ich einfach nur lesen, da kommt einer rein in die Stadt und er wird als König gefeiert. Und die Leute, die holen die Palmzweigen und er reitet auf diesem Esel rein und die Leute feiern ihn. Und selbst seine Feinde, die Pharisäer, würden sagen, wir können nichts machen, alle Welt läuft ihm nach. Aber ich weiß, was vorher war. Und ich weiß, was danach kommt. Und deswegen erlebe ich in diesem Text eine ganz, ganz große Spannung. Eine ganz große Spannung. Und die wird schon deutlich anhand dessen, was hier gerufen wird. Hosianna rufen sie. Hosianna. Weiß einer von euch, was das Wort Hosianna bedeutet? Weiß einer, was Hosianna bedeutet? Kommt auch nicht oft in der Bibel vor. Wenn ihr mal im Internet nachschauen würdet, einfach mal beim Duden oder im Wikipedia, dann würdet ihr was rausfinden, was schon an sich eine Riesenspannung ausdrückt. Da steht, Hosianna ist ein Jubel oder ein Flehruf. Wie kann man denn gleichzeitig jubeln und flehen? Also dann würde man rausfinden, dass das aus dem Hebräischen kommt, Hosanna, und das steht schon im Alten Testament drin und ihr würdet es nur an einer Stelle finden. Wenn ihr Lust habt, umzublättern, könnt ihr das machen, im Psalm 118, Vers 25. Ihr braucht aber auch nicht nachgucken, ich sage euch, was da steht, ihr würdet es niemals finden. Psalm 118, Vers 25 steht in der Lutherbibel, O Herr, hilf, O Herr, lass wohl gelingen. Und im Hebräischen, Hosanna. Hilf, Herr, hilf. Die Leute rufen Hilf, Hosanna, in der Höhe. Und gleichzeitig ist es irgendwo auch ein Jubelruf, denn sie preisen ihn als den König, der da einzieht. Und in der Liturgie, in der jüdischen Liturgie ist es zum Jubelruf geworden. Also wie kann man gleichzeitig jubeln, wenn man Hilfe braucht? Geht das? Ich weiß nicht, warum ihr heute früh in den Gottesdienst gekommen seid. Vielleicht habt ihr Lust zu jubeln? Oder vielleicht poppt ihr das Gefühl, wir bräuchten Hilfe. Geht das gleichzeitig? Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich sehe das so, normalerweise würde man jubeln, wenn man die Hilfe bekommen hat. Wenn die Hilfe da ist, wenn einem geholfen wurde, nicht vorher. Wer jubelt denn dort, wenn er Hilfe braucht? Und die einzige Situation, die ich mir vorstellen kann, wo ich jubeln würde, obwohl ich Hilfe brauche, ist eigentlich nur dann, wenn ich ganz, ganz sicher sein kann, dass derjenige, der kommt, mir auch helfen kann und wird. Also stellt euch vor, ihr seid mit dem Auto unterwegs und wir haben eine Panne und wir sind total hilflos. Habe ich letztens gehabt, da war irgendwie die Handbremse eingefroren im Winter und ich konnte nicht mehr bremsen. Und dann stehe ich am Parkplatz und denke, was machst du jetzt? Ja, ADAC rufen. Wenn der ADAC kommt, nach einer Stunde Wartezeit, dann jubel ich. Oder stellt euch vor, wir wären Fußballfans und wir gucken ein Spiel und Deutschland liegt total zurück und dann wechseln sie, wen würden sie einwechseln? Ich weiß nicht, der, von dem wir uns Hilfe erwarten. Da würden wir vielleicht jubeln. Aber normalerweise flehen und jubeln zusammen, das passt irgendwie nicht. Und das passt auch in meinem Leben nicht. Zuerst mal das Positive. Dass die Leute hier, als Jesus kommt und einzieht, Hosianna rufen, so kurz vor dem Passafest ist kein Zufall. Wenn man sich so ein bisschen auskennt in jüdischen Traditionen, dann weiß man, dass im Zuge des Passafestes diese Hallel-Psalmen, so werden sie genannt, gelesen und gesungen werden. Und das sind die Psalmen 113 bis 118. Diese Psalmen werden gesungen. Und der Psalm 118 ist also so ein bisschen der Höhepunkt ohnehin in dieser Tradition des Passafestes. Dass die Leute diesen Psalm im Kopf haben, ist kein Zufall. Und wenn ihr Psalm 118 mal aufschlägt und lest, was dort geschrieben steht, dann werdet ihr beispielsweise solche Sätze finden wie: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und dann werdet ihr solche Sätze finden wie: Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und es wird mir bewusst, dass auch im Judentum schon klar war, dass diese Verse auf den zukünftigen Messias hindeuten. Also was passiert hier, wenn Jesus einzieht und die Leute rufen zitieren diesen Psalm 118, Vers 25, hilf doch, Hosianna. Machen sie klar: Jesus, du bist der Messias. Und von dir brauchen wir Hilfe. Ist das nicht positiv? Ich wünschte, ich könnte den Text nur so lesen. Und dann lese ich, dass die Leute hier anfangen, Jesu Wundertaten zu rühmen. Naja gut, wenn ihr mal ein bisschen zurückblättert im Johannesevangelium oder den anderen Evangelien, dann lest ihr, dass Jesus nur kurz zuvor Lazarus von den Toten auferweckt hat. Was für ein großes Wunder. Und dann lesen wir in Johannes 12 nur im Prinzip nur drei Verse weiter vorne, ab Vers 9, da erfuhr eine große Menge der Juden, dass er dort war, Jesus, und sie kamen nicht allein um Jesu willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er von den Toten erweckt hatte. Aber die hohen Priester, die beschlossen, auch Lazarus zu töten, denn um seinetwillen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Ja? Er hat Lazarus getötet, zum Leben auferweckt, viele glauben an ihn, viele kommen und preisen jetzt seine großen Wundertaten, ist das nicht positiv? Übrigens, ich fand das so amüsant, dass die hohen Priester beschlossen hatten, Lazarus zu töten, nachdem Jesus ihn gerade erst zum Leben auferweckt hat. Also das scheint mir so ein sehr unsinniges Unterfangen zu sein. Ist doch positiv. Ist doch super, was hier passiert. Alle Welt ist da und preist ihn für die Wundertaten, die er tut. Ach, und dann noch das dritte Positive. Lesen wir hier, dass die Pharisäer sagen müssen: Wir können nichts tun. Alle Welt läuft ihm nach. Also nach all diesen Querelen, nach all diesen Geschichten, die wir da gelesen, nach all den Ärgernissen, die es immer gab und Streitereien mit den Pharisäern, würde man jetzt sagen, hier geben sie auf. Ist doch super. Und wenn ich mir vorstelle, dass dieser Text, dass das Evangelium so etwas wie ein Hollywood-Film wäre, dann wäre das doch hier das große Finale. Am Ende, die Feinde besiegt, er als König zieht ein, alle feiern ihn. Super. Cut, Ende, aus, Abspann. Aber ich weiß, was vorher passiert. Und ich weiß, was hinterher passiert. Und ich weiß, dass es nicht einfach ist zu jubeln, wenn man Hilfe braucht. Und alle anderen wissen es auch. Jesus weiß das. Jesus weiß das. Er weiß, dass er nach Jerusalem einzieht. Nicht um dort irgendwie als König gekrönt zu werden, gesalbt zu werden, sondern weil er dort sterben wird. Er weiß das, dass das seine letzte Etappe ist. Und die Römer, die dabei sind, die wissen das. Wenn da einer kommt, der König sein soll, der kommt auf so einem Esel, das ist doch mehr lächerlich. Und die Jünger wissen das. Die Jünger haben schon längst gewusst, dass die hohen Priester Jesu Tod beschlossen hatten. Und wir haben gerade gelesen, sie verstanden es nicht, was hier passiert ist. Also so glorreich war das nicht. Und die Menschen? Die haben es vielleicht noch nicht verstanden. Aber wenn sie gedacht haben, dass dieser Jesus, der jetzt reinzieht, dass er sein Volk befreien würde, indem er es von der gewaltsamen Unterdrückung durch die Römer einfach befreien würde, dann wurden sie in den nächsten Tagen sehr enttäuscht. Und Leute, die Wahrheit ist, Wenn es stimmt, was die Pharisäer hier sagen, dass alle Welt ihm nachläuft, dann sind die Leute, die dort an diesem Morgen rufen, Hosianna, gelobt sei der König, sind das die gleichen Leute, die nur 5 Tage später rufen, kreuzige ihn. Boah, was für eine Spannung in diesem Text. Was für eine Spannung. So viele Erwartungen und dann so viel Enttäuschung, so viel Fragezeichen. Und ihr Lieben, nochmal die Frage, ist das bei uns im Leben auch so? Habe ich da Erwartungen, die am Ende enttäuscht werden? Deswegen bist du heute hierher gekommen. Was erwartest du von Gott? Im Lukas-Evangelium, in dem Paralleltext, wird es sehr ähnlich beschrieben wie das, was wir hier gehört haben. Und dann steht im gleich unmittelbar anschließenden Vers, das ist Lukas 21, Vers 41, als er nahe hinzukam, Jesus, sah er die Stadt und er weinte über sie. Also nach diesem triumphalen Einzug, wo man sagen würde, alles positiv, alles toll, Finale, der nächste Vers, Jesus weint. Und dann sagt er, o Jerusalem, wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient. Also hat die Passage etwas damit zu tun, was ich erkenne oder nicht erkenne und was ich erwarte oder nicht erwarte. Hosianna, juble ich oder flehe ich? Eins steht auf jeden Fall fest. Ein Messias, der auf einem Esel hereingeritten kommt, hat niemand erwartet. Und dann lesen wir noch, dass Jesus auf einem Esel reitet, auf dem noch niemals jemand zuvor geritten ist. Ist von euch irgendjemand schon mal auf einem Esel geritten? Ja? Ich hatte mal die Möglichkeit, das war ehrlich echt absurd. Wir waren mit meine Schwester und ich, wir waren mit meinem Vater zusammen im Urlaub in Tunesien. Und wir haben das, was alle Touristen in Tunesien machen, einen Kamelritt mitgemacht. So, Kamele reiten ist anstrengend. Ja, geht die ganze Zeit so auf und ab. Ja. Und der Führer dieser Karawane, mit der wir unterwegs waren, er hatte vorne einen Esel, er ist auf diesem Esel geritten. Und wir sind also eine ganze Zeit lang geritten, bis zu einem Punkt, wo es dann Essen gab und dann ging es halt wieder zurück. Und weil ich schon quasi seekrank war von dem Kamel, hatte ich ihn gefragt, ob ich nicht einmal auf dem Esel reiten darf. So, kannst du machen, kein Problem. So, ich sitze auf dem Esel, der Esel läuft los, ist viel schneller als die Kamele und läuft davon. Ich kann nicht reiten, ich habe keine Ahnung, sitze auf diesem Esel und denke einfach, okay, mal gucken, was passiert. Bis ich die Karawane hinter mir nicht mehr gesehen habe. Und der Esel ist nicht dumm. Sobald der Führer außer Sicht war, bleibt er stehen, geht ab des Weges, irgendwo voll in die Wüste rein, ich darauf weiß nicht, was ich machen soll und fängt einfach an zu fressen. Und ich sitze dort und ich denke, was passiert hier? So, ja. Musste warten, bis die Karawane kommt, bis dieser Führer kam, den Esel geholt hat, wieder ein bisschen gepeitscht hat so, und dann ging er weiter, bis er wieder außerhalb des Sichtfeldes war und dann ist er wieder mit mir, zack. Und ich stelle mir vor, Jesus wäre auf so einem Esel. Und er reitet da rein und sowas hat keiner erwartet. Keiner würde sowas erwarten. Die Leute erwarten was ganz anderes. Die Leute erwarten, dass er so einziehen würde wie ein Pontius Pilatus auf einem Ross mit einem Gefolge. Die Leute erwarten einen König. Die haben ein Bild davon, wie es sein würde, wenn er endlich in Jerusalem einzieht, um sie zu befreien, um sie zu retten, um alle Not zu wenden. Und dann das. Wo ist der Thronwagen? Wo ist das Gefolge? Wo sind die Special Effects? Das hat keiner erwartet. Und jetzt kommt die Frage, die ich euch stellen möchte, mit der ich euch gerne konfrontieren möchte. Was erwartet ihr von Gott? Denn ihr seid ja mit Sicherheit heute hierher gekommen, weil ihr irgendwas erwartet, oder nicht? Was erwarten wir von Gott? Wahrheit ist doch, dass wir genauso große Erwartungen haben. Und wenn wir Hosianna rufen, dann deswegen, weil wir auch flehen. Dass uns Gott in der Not hilft. Dass er unsere Gebete erhört. Dass er uns befreit von all dem, was uns gefangen nimmt. Und trotzdem hören wir in dieser Woche von einem Flugzeugabsturz und 150 Toten. Und trotzdem leide ich und leidest du. Also lese ich diesen Text, wie triumphal er hier einzieht und all die Hoffnung, die sich die Leute machen. Und ich weiß genau, ich könnte einer von den Leuten sein, die dort stehen. Und vielleicht würde ich genauso enttäuscht werden. Wird man bei Jesus enttäuscht? Seid ihr schon mal bei Gott enttäuscht worden? Ja. Ja, wird man. Ich glaube, bei Gott wird man enttäuscht. Aber im allerpositivsten Sinne des Wortes. Da hört Täuschung auf, endet sie. Alle falschen Erwartungen laufen ins Leere. Da habe ich vielleicht die Erwartung gehabt, dass er einziehen würde und dass er die Not durch die Römer beendet. Aber das war eine Täuschung. Und vielleicht habe ich die Erwartung gehabt, dass er mir so wie ein Orakel alle Entscheidungen abnehmen würde, wenn ich bete und sage, bitte sag mir, was ich machen soll. Das war eine Täuschung. Vielleicht habe ich erwartet, dass ich auf dieser Welt nicht mehr leiden müsste oder weniger leiden müsste, weil ich an Gott glaube. Ich habe mich getäuscht. Und jetzt? Die Spannung bleibt. Die Spannung bleibt in dem Text und in meinem Leben und ich kann sie nicht lösen. Wir sind hineingesetzt von Gott in eine Welt, die so spannend ist. Hosiana, juble ich oder flehe ich? Oder immer beides? Ich weiß nicht, was dieser Text mir sagen möchte, der uns hineinnimmt in diese Karwoche, vor der wir jetzt stehen. Ich weiß nicht, was dieser Text mir sagen möchte, warum er so eine Spannung aufzeigt, warum Jesus auf die Idee kommt, da so einzuziehen und doch eigentlich irgendwo diese Erwartungen und diese Hoffnung der Menschen zu schüren, obwohl er eigentlich eine ganz andere Mission hat. Ich weiß es nicht. Die Jünger verstehen es nicht. Ich verstehe es nicht. Aber ich weiß, er hat es so geplant. Übrigens einer der ganz wenigen Textstellen, die es überhaupt in den Evangelien gibt, wo so deutlich wird, dass Jesus etwas plant im Voraus. Dass er sagt, geht hin, dorthin, ihr kennt die Geschichte und sagt, dort werdet ihr einen Esel finden, angebunden und man wird euch fragen, wofür? Und dann sagt ihr, für den Herrn, der Herr braucht es und dann wird man ihn euch mitgeben und dann reitet ihr auf diesem Esel rein. Jesus hat hier was geplant, er wollte diese Begebenheit. Warum? Warum? Warum diese Begebenheit in all dieser Spannung? Vielleicht, weil er mich genau darauf oder dahingehend herausfordern möchte. In der Lage zu sein, Gott anzubeten und zu jubeln und zu preisen, inmitten all des Leides und des Schmerzes. Und ich glaube, dass das Evangelium selbst so ist. Leute, das Evangelium selbst ist Spannung. Dort, wo das größte Leid, das es jemals gab, passiert ist. Die größte Ungerechtigkeit, nämlich dass der Einzige, den es überhaupt gab, der nun wirklich unschuldig war, den es niemals hätte treffen können, dass der wie ein Verbrecher angeklagt und am Ende am Kreuz hingerichtet wird. Die größte Ungerechtigkeit, die es jemals gab, da wo das stattfindet, ist die größte Liebe, die es überhaupt jemals gab. Was für eine Spannung. Wo das größte Unrecht ist, ist die größte Liebe. Ist die größte Liebe. Und mir wird hier kurz vor Ostern bewusst, wie sehr Gott mich lieben muss und dich lieben muss. Eben weil er einzieht und genau weiß, was ihn erwartet. Und er macht keinen Rückzieher. Und wenn ihr noch den Finger im Johannesevangelium drin habt, dann lest mal noch 2, 3 Verse, die ich jetzt vorlesen möchte. Er ist eingezogen und ihr wisst, was Hosiana heißt. Hosiana heißt, hilf doch, hilf her. Okay? Und jetzt geht die Geschichte weiter. Eine Begegnung hier, Philippus, bla bla bla. Und jetzt sagt er in Vers 27, jetzt ist meine Seele betrübt. Er weiß, was passieren wird. Und was soll ich sagen? Soll ich sagen, Vater, hilf mir aus dieser Stunde? Fragezeichen. Soll ich sagen, Hosiana, hilf mir, Vater? Ich bin genau deswegen in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und ich will ihn abermals verherrlichen. In dieser Situation, wo das größte Leid, das es jemals geben wird, kurz bevorsteht, ist mein Gott, ist Jesus jemand, der keinen Rückzieher macht, der nicht sagt, Vater, hilf mir, mach das jetzt zu Ende, sondern der sagt, Vater, hilf ihn. Deshalb bin ich hier. Und ich stelle fest, dass ich vielleicht viel zu sehr mit mir selbst beschäftigt bin. Und Jesus ganz anders ist, er mit mir, mit dir beschäftigt ist. Was für eine Liebe. Ich kann die Spannung nicht lösen, die es in diesem Leben gibt, in diesem Text gibt. Zumindest nicht vor dem Kreuz. Und deswegen lesen wir auch, dass die Jünger es nicht verstanden, aber später, als Jesus verherrlicht wurde, haben sie es verstanden. Aber ich kriege ein bisschen eine Ahnung, weil ich das Kreuz kenne, wie sehr Jesus mich lieben muss. Und dass es Sinn macht, dass ich in all dem Leiden jubeln kann, wenn ich an ihn denke. Nächste Woche ist Ostern. Ich mag euch herzlich einladen, dass wir diese Woche über in die Bibel reinschauen und das ganze Passionsgeschehen, diese ganze Woche mal gedanklich mitgehen und lesen, was dort passiert. Denn es passiert ja nicht nur an dem Tag der Kreuzigung was, sondern über die ganze Woche finden wir Dinge, die passiert sind. Lest es mal. Und lest mal heraus, was dort steht, wie sehr Jesus und Gott uns liebt. Dich. Trotz aller Spannung. Amen.